Herzlich willkommen zur nagelneuen Folge Alle Wege führen nach Ruhm. Ein Ruhm mit ein paar Roadblock auf dem Weg dorthin, hat er zumindest uns ausführlich erzählt. Wenn du Foto interessiert bist, dann wird das eine ganz, ganz tolle Folge heute mit André Josselin, einem der begnadetsten Fotografen, die ich je kennenlernen durfte. Für mich die Definition von Talent, vielleicht neben Lina Tesch, beide wirklich sensationelle MeisterInnen ihres Fachs. Und das haben wir heute so ein bisschen Revue passieren lassen, wie Gala Ripke weitergeht, wie wir uns kennengelernt haben. Das ist ein kleiner Arschtritt in seinem Leben, vielleicht sogar so eine kleine Abkürzung auf dem Weg zum Ruhm war. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, aber trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass er auch sonst genau da sitzen würde, wie er heute, wo er heute sitzt, nämlich in L.A. zum 9. Mal, hat er mir vorhin erzählt, auf verschiedenen Jobs, er arbeitet für alle großen Marken, kann wunderbar davon leben, von dem, was er wirklich außergewöhnlich gut macht. Nämlich Fotos, und deswegen habe ich ihn heute angerufen. Er musste Fotos von mir machen, weil ich neue Pressefotos gebraucht habe. Und jetzt feature ich ihn ein ganz klein bisschen hier. Wenn ihr noch einen Tipp haben wollt, folgt ihm auf Instagram. Es sind wirklich ganz, ganz sensationelle Fotos. Und jetzt viel Spaß mit diesem neuen und aktuellen und hochinspirativen Weg zum Ruhm. Paul. André.
Hallo, ich find's geil, dass da so ein Zettel vor dir liegt mit so ganz vielen Notizen.
Ich habe mir ein paar Notizen gemacht für unser Gespräch.
Bist du so gut vorbereitet einfach?
Wir sitzen hier im Paris Clubhaus. Wir haben einerseits gerade eben mal wieder Glück gehabt. Ein Thema, was mich hier immer beschäftigt, was uns auch immer beschäftigt hat. Das Ripke-Glück hat kurz zugeschlagen, muss man schon sagen. Es ist ein regnerischer, eher nordenglischer Tag heute eigentlich in Newport Beach. Mhm. Ich habe dich gebeten, ein paar Pressefotos von dir zu machen, von mir zu machen. Mhm. Was hast du da gedacht, als ich dich angerufen habe und gesagt habe, ich glaube, ich habe dir eine Sprachnachricht geschickt, wie wir normalerweise kommunizieren, und habe gesagt, klingt jetzt blöd, aber ich brauche ein paar Fotos mir.
Ich glaube, du hast mich angerufen, als ich gerade umgezogen bin von Köln nach Berlin. Ja? Da war ich auf der Autobahn und hast du angerufen. Und da haben wir kurz drüber gesprochen und ich fand es eigentlich ganz witzig, weil ich es mir irgendwie nicht vorstellen konnte, dich zu fotografieren. Ich glaube, wir haben das einmal bisher gemacht in den USA mit Bayern München. Da waren wir irgendwie in 2019, da habe ich mal Bilder von dir von so einem Diner gemacht.
Ja.
Aber so klassische Pressefotos sind ja auch, da fühle ich mich, da werde ich ja fast nervös, wenn ich dann denke, dass ich dann nicht, wenn ich einfach so ein straightes Bild von dir machen muss, wie du in die Kamera lächelst einfach. Aber es hat ganz gut funktioniert, glaube ich.
Also die Hälfte haben wir ja schon hinter uns. Ja, ich habe eine Shotlist vorbereitet, wie du merkst. Wer schreibt, der bleibt. Ist ja Ripke to Success Nummer 42. Ja. Dementsprechend habe ich mir halt ein paar Sachen aufgeschrieben, eine Shotlist. Was war das schlimmste Bild, was du heute gemacht hast?
Ich glaube, von deinem Zahn habe ich ein gutes Bild mit der, als du die Rügenwalder, ich weiß nicht, was es war.
Pulled Pork,
genau, vor deinen Zahn gehalten hast. Da wollte ich kurz nach Hause gehen, aber es war okay. Ich hab's hinter mich gebracht und ich glaube, die Bilder sind ganz gut geworden für das, was sie sind.
Ja. Das war ja schon auch ein bisschen, ich sag mal, nicht ganz so künstlerisch anspruchsvoll, wie du normalerweise fotografierst. Du bist ein sehr talentierter, bis heute immer noch, finde ich, auf jeden Fall einer der Top 3 Menschen, die Farben wahrnehmen können, die Styles bearbeiten können, also in der, ich sag mal, Bearbeitung von Fotos vor allem, hast du wirklich einen unglaublichen Geschmack, kombiniert mit der Tatsache, dass deine Grundvoraussetzung eines Fotos, eine Intuition zu Licht, dein Verhältnis zu Licht ist auch wirklich außergewöhnlich gut. Ich finde ja nach wie vor, dass du einer der talentiertesten Fotografen bist, die ich hier kennengelernt habe. Dementsprechend habe ich mich schon auch ein bisschen schäbig gefühlt, als ich dir gesagt habe, nimm mal bitte das andere Objektiv und das muss ein bisschen, ich sag mal, öffentlich-rechtlicher werden.
Ah ja, okay.
Damit, weil, also die Aufgabe heute war ja, Fotos von mir, die ich jetzt, du gibst mir die SD-Karte und ich kann damit halt auf die Webseite, ich kann einen OMR-Vortrag damit bebildern.
Das Gute ist ja, dass ich mir die nie wieder angucken muss. Also ich sehe sie dann bei dir und dann weiß ich gar nicht wahrscheinlich, ob ich das Bild selber gemacht habe, weil ich mich gar nicht daran erinnere dann tatsächlich.
Das heißt, aber ich sage auch lieber keine Fotocredits, oder?
Nee, vielleicht besser nicht. Nee. Obwohl, ist es okay, schreib einfach drunter, das ist okay für mich. Ich kann damit leben, ich muss damit umgehen dann. Aber es ist, so schlimm sind die Bilder, glaube ich, nicht geworden am Ende.
Ich glaube, sie sind ganz gut geworden, weil einer der wichtigsten Sachen beim, also so stumpf wie es ist, wie in der Fotografie, ne, ist es ja schon so, dass ich der großen Meinung bin, dass der wichtigste Punkt an allem, egal was passiert, der Inhalt des Fotos ist. Also was auf dem Foto drauf ist. Und dass eben ganz viele FotografInnen sich ein bisschen zu wichtig nehmen, zumindest sehe ich das manchmal so, mit ihrer Kunst. Zumindest wenn ich über mich selber rede, muss ich sagen, das hatten wir schon 100-mal das Gespräch, ich habe noch nie ein gutes Foto gemacht, ich habe halt sehr
aber das ist ja auch Quatsch,
kompetitiv, ja, aber ich habe sehr kompetitiv mich um den Inhalt gekümmert. Bei diesem Inhalt kommt es ja vor allem, und das muss ich schon sagen, dass das immer ein Talent von mir auch war, dass Leute sich wohlgefühlt haben, wenn sie vor meiner Kamera waren. Jetzt war ich heute vor deiner Kamera und habe mich sehr wohlgefühlt. Und das war wirklich von A bis Z genauso, wie es sein sollte, wegen zwei Sachen. Die erste Sache, du hast immer ausgestrahlt, dass du weißt, was du tust. Also du hast Verantwortung übernommen und hast auch unterschiedliche Sachen probiert, hast aber nicht Unsicherheit ausgestrahlt. Weißt du, du hast nicht auf ein Display geguckt und ganz wild an Rädern rumgedreht und dann irgendwie geguckt, warum ist denn das jetzt hier? Sondern
außer das eine Mal, als die Kamera nicht mehr funktioniert hat. Kurz.
Ja, aber das passiert ja dem Besten, dass vielleicht mal eine Kamera abstürzt.
Ja, ja.
Aber trotzdem war es ja schon auch so, dass du auch sehr effizient fotografiert hast. Also du hast auch nicht zu viel gemacht. Hast du oft gesagt, ja, haben wir jetzt das Motiv Eisbad, da haben wir jetzt 5 Fotos von gemacht, brauchst ja eh nur eins. Und ja, genau, das stimmt ja auch. Warst du da schon immer so?
Ich glaube, ich bin da sehr pragmatisch, ja, weil ich das auch nicht mag, zu overshooten. Also ich bin immer recht schnell gewesen. Ich meine, es kommt ja auch ein bisschen daher, wo ich herkomme, sag ich jetzt mal. Ich meine, du kennst es auch, wenn du mit Leuten arbeitest, die wenig Zeit haben, hat man eh nur so 3-4 Minuten, dann sagen die so, keine Ahnung, du kannst hier Fußballer XY hinten in der dunklen Ecke fotografieren, wir brauchen aber irgendwie 5 gute Bilder von dem in allen möglichen Formaten. Und ich glaube, da kommt dieses Effiziente so ein bisschen her, weil das ist das, was ich irgendwie gelernt habe. Und worauf ich aber auch Bock habe. Also ich weiß, wann ich ein gutes Foto habe oder wann ich das Foto habe, was ich brauche oder in dem Fall, was du brauchst. Und dann muss ich da nicht noch 10 Minuten irgendwie Blödsinn rumprobieren, wenn ich denke, so, es reicht jetzt auch. Also da bin ich, glaube ich, ein bisschen pragmatischer oder effizienter eingestellt. Vor allem, wenn es um sowas geht. Also wenn es jetzt natürlich das allerkrasseste Setting gewesen wäre und es wäre die krasseste Lichtstimmung gewesen, dann probiert man natürlich noch mehr rum. Aber so ist es ja besser für uns alle, wenn wir das schnell hinter uns kriegen.
Die Aufgabe Pressefotos, Paul Ripke.
Ja, genau. Und es ist ja trotzdem, es ist ja ein gutes Foto. Es ist ja nicht so, als würde man, es heißt ja nicht nur, weil du 5 Fotos machst und danach keins mehr machst, dass es dann irgendwie, dass du keinen Bock mehr hattest oder dass es irgendwie, ist ja eigentlich, ist das ja ein Skill, sag ich jetzt mal.
Effizient zu fotografieren, ja. Genau. Gleichzeitig ist es aber ja auch eine, und ich meine, also das eine ist das Effiziente, das andere ist aber auch die Ausstrahlung dabei. Okay. Also
die kann ich ja nicht einschätzen. Das ist
ja, aber die kann ich dir jetzt ja mal feedbacken, was ja tatsächlich was ist, was ich denke so oft auch immer noch an, weißt du noch, als ich Fotoworkshops gemacht habe, als ich hier rübergezogen bin unter der RIP Academy. Und einer der fast, ich fand, wichtigsten und lehrreichsten Tage war, als Materia zu Besuch war und der dann danach an 6 FotografInnen, die jeweils 15 Minuten mit ihm hatten, ehrliches, echtes Feedback gegeben hat, wie deren Auftreten war.
Okay.
Und gar nicht, der hat keine Ahnung von Blende, von Blitz, von whatever, sondern hat einfach nur so Sachen gesagt, Alter, du hast mich in eine Toilette gebracht, weil da die Fliesen ein toller Hintergrund waren. Was denkst du denn, was für ein Foto da entsteht? Mhm. Also was denkst du denn, da stinkt und es ist kein Tageslicht. Draußen ist Strand und Kalifornien.
Ja.
Was denkst du, wie meine Ausstrahlung ist, wenn ich in einem dunklen, stinkenden Kloakenraum bin?
Aha.
Und das fand ich so lehrreich, weil das ja was ist, was, also Feedback habe ich, glaube ich, in meiner fotografischen Karriere nie bekommen. Also dass wirklich jemand ehrlich mal gesagt hat, das könnte man verbessern, oder?
Ja, also es kommt selten vor, dass Leute, glaube ich, zu dir kommen und sagen so, hey, so und so hast du gewirkt oder so und so habe ich mich gefühlt, als ich vor deiner Kamera stand. Ich meine, also man macht das ja auch schon lange genug. Also kann mich nicht daran erinnern, dass irgendwer zu mir gekommen ist und mich explizit darauf hingewiesen hat, so hey, das und das war gut und das war schlecht. Also das habe ich noch nie irgendwie von jemandem bekommen, tatsächlich. Ja.
Ich habe jetzt auch nichts, was schlecht war heute, muss ich sagen.
Ah ja, okay.
Ich würde aber wirklich sehr viel loben, weil tatsächlich ab Sekunde 1 ich das Gefühl hatte, du hast Verantwortung übernommen, weil deine Aufgabe war jetzt, also genau dieses, du hast es gerade eben schon so im Nebensatz immer so halb gar so, das ist ja schon auch, also weißt du, so, dass man, wir sind jetzt hier alle und jetzt müssen wir halt auch mal ein Foto machen, wo man meinen Goldzahn sieht mit dem Rügenwalder Logo da drin.
Ja.
Da können wir uns jetzt drüber beschweren oder wir konzentrieren uns alle eine Minute einfach und machen das einfach. Und dann move on und so weiter. Und das war ganz, ganz großartig heute. Das hat mir auch geholfen, weil du darfst auch nicht vergessen, dass, und das hat sich ja verändert bei mir, dass ich nicht mehr so viel hinter der Kamera bin und andere Leute fotografiere, sondern wenn überhaupt eher vor der Kamera bin. Aha. Und ich da echt regelmäßig richtig krass, fast schon aggressiv werde, weil ich ja leider weiß, was auf der anderen Seite passiert. Also ich sehe ja, ich habe quasi beide Seiten als Ding, und wenn ich dann merke, dass jemand A, nicht vorbereitet ist, also weißt du, das macht mich verrückt, wenn jemand dann erst anfängt, ich muss die Karte formatieren oder was auch immer. Und das finde ich irgendwie teilweise auch, ja, nicht unbedingt immer respektvoll. Also du hast jetzt heute auch mitgekriegt, auch meine Jungs haben ja die Aufgabe gehabt, wenn wir anfangen zu fotografieren, dann fangen wir nicht an, das Studio aufzuräumen den Showroom aufzuräumen, sondern der ist aufgeräumt bis dahin. Und da werde ich echt manchmal, also es ist für mich schwer zu ertragen teilweise, vor allem wenn ich dann natürlich sehe, dass Leute vielleicht auch ein bisschen viel sich um Making-ofs kümmern.
Verstehe,
und ein bisschen wenig um den Inhalt.
Ja,
ein
bisschen weniger um Skateboards wegräumen und so.
Ja, genau.
Ja, ja.
Und ich habe halt zwischendrin auch so ein, also ich weiß gar nicht, ob das, natürlich, wir tendieren ja jetzt dazu, der Podcast heißt ja Alle Wege führen nach Ruhm, und wir sind gerade hier den Highway Number One entlang gefahren und haben uns ja dann schon auch kurz gekniffen auf eine Art, und zu sagen, hätte uns das jemand vor 10 Jahren gesagt, wäre das jetzt nicht passiert.
Ja.
Gleichzeitig sind wir aber 2 alte weiße Männer, also ich zumindest, der über eine neue Generation überhaupt gar nichts mehr weiß und nichts mehr versteht, muss ich auch sagen. Also und wir müssen ja mal einmal zurückgehen, um mal bevor wir jetzt kann man das, was wir gemacht haben, also die große Frage, die ich mir schon manchmal stelle, und ich kann sie für mich beantworten, würde mich aber gern interessieren, was du bei dir beantwortest. Ich kann für mich sagen, dass meine Karriere nicht mehr möglich wäre heute mit genau den gleichen Sachen, die ich, sagen wir mal, 10 Jahre, 15 Jahre zurück so machen würde. Und ich weiß gar nicht, wann haben wir uns das erste Mal wirklich gesehen?
Es ist jetzt 10 Jahre her tatsächlich.
10 Jahre,
ja, genau. Es war ich meine, du hast, glaube ich, gerade die Nationalmannschaft in Rio fotografiert. Ich habe damals halt bei einem Startup in Duisburg gearbeitet. Ich habe in Köln gewohnt, bin aber dann immer nach Duisburg gependelt und habe irgendwie Freisteller von Schuhen fotografiert in einer Lagerhalle, in der ich eine Winterjacke tragen musste, weil die keine Heizung hatten. Und ich weiß noch, dass...
Wie alt warst du damals?
Da war ich, es ist ja 10 Jahre her, da war ich 28, 27, 28, ja genau. Ich war halt so einfach auch ein bisschen lost. Also ich wollte immer fotografieren, aber ich wusste nicht, wie man damit Geld verdient. Aber genau, wir haben uns kennengelernt, weil ich glaube, du folgtest mir auf Instagram und hast mir irgendwann, ich bin bis heute sicher, wir haben da nie drüber gesprochen, dass ich dieses Buch von Materia gewonnen habe in dem Gewinnspiel, in dem ich, glaube ich, nie teilgenommen habe.
Hast du?
Ja, ich glaube, es gab so ein Bild von dir mit Materia drauf und du hattest so einen Fisch in der Hand oder irgendwie sowas und Materia das Buch oder andersrum.
Ja.
Und ich habe halt kommentiert, ja genau, ich habe halt gesagt, ich will nur den Fisch haben.
Ach so.
Irgendwie sowas.
Und dieses Kommentar hat gewonnen.
Und mit dem Kommentar habe ich quasi am Ende so ein Buch gewonnen und da war dann eine Telefonnummer drin. Und dann habe ich mich aber nicht getraut, diese Telefonnummer irgendwie dir zu schreiben, weil ich war auch ultra schüchtern, muss man sagen. Und dann hast du mir aber geschrieben, dass du in Köln bist und ob ich nicht Bock hätte, auf ein Materia-Konzert zu kommen, nicht Allianz Arena, sondern in der Köln Arena damals, genau. Und dann haben wir doch noch dieses Mädel fotografiert, die später bei Germany's Next Topmodel oder bei
Gerda.
Beim Bachelor oder so gewonnen
Gerda
hat.
Gerda Lewis.
Gerda, ja, genau. Genau, und dann waren wir abends auf der Party, haben uns dann auch auf diese Afterparty geschlichen und so weiter und so fort. Das war ein guter Abend, ja, genau. Und da haben wir uns kennengelernt.
Das war die Jahresveranstaltung der IG Metall.
IG Metall, ja, genau. Weiß ich noch, dass wir da auch mit IG Metall Sprechchören auf der Afterparty rumgelaufen sind und mit Bockwürsten Leute angegriffen haben.
Wir haben uns auch ein bisschen daneben. Also ich kann für meinen Teil sagen, ich habe mich ziemlich daneben
benutzt. Naja, ich weiß nicht, ob man das jetzt piepsen muss, aber ich weiß, dass du zu dem Typen an der Dings gesagt hast, wenn du noch einmal das von David Guetta spielst, dann hau ich dir aufs Mal, du. Piep. Ja, genau, irgendwie sowas. Und dann sind wir halt komischerweise von der Party geflogen.
Komisch, ne?
Nachdem wir auch das iPhone 4 oder so von irgendeinem Typen
in
der Suppe versenkt haben. Hey, ich erzähle viel zu viel, aber es ist halt eine witzige Geschichte. Ja. Und das ist aber jetzt 10 Jahre her. Das war September 2014 oder sowas. Ja.
Das war ja schon ein glorreicher erster Tag dann.
Ich glaube, da seitdem war klar, okay, hier ist irgendwie, wir haben auf jeden Fall so eine Verbindung, die ganz gut ist, ja.
Und dann habe ich relativ schnell, danach haben wir uns dann das erinnere ich noch. Ich bin, vor 2 Monaten war ich in Köln und bin an dem Restaurant vorbeigefahren, in dem wir zusammen saßen. Und das ist immer so dumm, dass, also manchmal wenn neue Assistenten oder Praktikanten bei mir anfangen, dann erzähle ich denen so alte Geschichten von vor 10 Jahren, als ich damals und was auch immer. Dementsprechend, ich würde eigentlich ganz gerne mal deine Seite. Also irgendwann, wir haben dann gesagt, morgen gehen wir essen, ne?
Ja.
War das vielleicht sogar nach der Nacht, ich weiß nicht, oder eine Woche später oder was auch immer, habe ich gesagt, wir gehen jetzt heute Abend mal essen.
Ja, so. Du warst dann nochmal in Köln. Dann
genau.
Ja.
Und dann sind wir in einem Italiener oder einem Döner oder was
das auch war, immer. Ich weiß, dass es ein Italiener war, weil es war ja Lukas Podolski dabei.
Ja.
Und Janine Michaelsen. Und Lukas Podolski wollte aber nicht bei dem Italiener essen, sondern wollte lieber einen Döner essen und hat sich dann in dem Dönerladen nebenan einen Döner geholt und den dann im Italiener halt verspeist halt einfach. Ja, genau. Sehr respektvoll halt.
Aber ist Lukas Podolski.
Ist ja Lukas Podolski, der darf halt alles in Köln.
Darf
ist halt
alles,
völlig egal. Ja, genau. Ich glaube, der ist auch noch mit der Bahn sogar aus Frankfurt, weil die haben nämlich damals in Frankfurt gespielt und ist dann mit der Bahn einfach zu uns gefahren. Irgendwie so war das doch.
Ich erinnere das auch noch, ja. Und dann saßen wir da und ich glaube, du dachtest aber so, ja, cool, ich kann da so
rumhängen halt.
An dem Tisch sitzen als Vierter
genau.
Und mit ein bisschen Glück halte ich mein Maul und nie passiert irgendwas.
Ja, genau. So. Aber ich kann meiner Mutter erzählen, ich habe gerade mit Lukas Podolski Mittag gegessen. Ja, genau.
Döner beim Italiener gegessen.
Genau.
So.
Ja.
Und dann nahm das Gespräch immer eine andere Wendung.
Ja, du hast die beiden halt gefragt, hast denen, glaube ich, dein Handy hingelegt und hast dir meine Fotos gezeigt und hast gefragt, hey, glaubt ihr eigentlich, dass der irgendwie selbstständig als Fotograf erfolgreich sein kann? Und da hast du natürlich mit Lukas Podolski den Experten gefragt. Aber, ja, weiß nicht, was da die Expertise war, aber er hat auf jeden Fall ja gesagt und das hat mir gereicht.
Poldi wusste schon immer, wer gute Fotos macht.
Ah ja, okay.
Also der hat, wenn du jetzt zurückguckst, die letzten 10 Jahre hatte der immer saugute Foto-Video-Dudes seiner Seite.
Also
der Content von Poldi war immer King.
Okay.
Wirklich, bis heute.
Ich wollte Poldi damit auch gar nicht haten. Ja, ich wusste nur nicht, weil, ich meine, für mich ist er halt Fußballer in erster Linie. Und
ja,
das
aber
war,
der hat Geschmack, der hat so Intuition, der weiß, was ein gutes Foto ist und so weiter. Und das war ja, also man darf jetzt nicht ganz vergessen, du warst ja damals wirklich, du bist wirklich jeden Morgen mit der S-Bahn eine Dreiviertelstunde hingefahren und hast in meinen Augen dein Talent verschwendet auf ein Freisteller, wo du irgendwie Schuhe umgedreht hast und auf den Knopf gedrückt hast.
Naja,
das hat nichts mit Fotografie. Ich habe es mir aufgeschrieben, du hast damals dich Visual Merchandiser, das hast du, glaube ich, auch gelernt.
Das habe ich gelernt, aber es hatte nichts mehr mit dem Job zu tun. Das der Job war nur, weil mein Chef, bei dem ich quasi die Ausbildung hatte, damals eine Firma gegründet hat. Und dort gab es halt die Möglichkeit, eben diese Schuhe zu fotografieren. Die haben mich natürlich gelockt mit, hey, wir können hier für die und die große Schuhmarke, können wir dann noch Kampagnen shooten. Ich hatte von Tuten und Blasen gar keine Ahnung und habe dann einfach da angefangen, weil ich auch, glaube ich, arbeitslos war sogar für einen gewissen Zeitraum und dann einfach nicht wusste, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Talent hin oder her, aber wenn du ja nicht weißt, wie du an Jobs kommst oder wie du da irgendwie weiterkommst oder wen du schreiben musst oder was du tun musst, dann weiß nicht, ich wusste halt keinen Ausweg. Das war für mich okay, erstmal das zu tun, aber es war natürlich ultra frustrierend und die Hölle, da immer hinzufahren, speziell nach Duisburg, was halt einfach, ist halt im Ruhrpott einfach, ich glaube, jeder, der mal am Duisburg Hauptbahnhof war, der weiß, wie es da aussieht. Und dann habe ich da halt einfach die hässlichsten Schuhe fotografiert, die man sich vorstellen kann. Und es war nicht mehr fotografieren. Ich habe ja einen Schuh auf eine Platte gestellt, habe einen Knopf gedrückt, die hat sich 36 Mal gedreht und dann habe ich den Schuh runtergepackt und den nächsten, also es war ja kein Fotografieren, es war ja Fließbandarbeit, ja.
Aber schon damals haben mich Wege zum Ruhm interessiert und deswegen dachte ich, geben wir dir doch einen kleinen Schubser an dem Abend. Und also immerhin haben ja beide wirklich neutral auf deine, sind beides Medienprofis.
Mhm.
Beide, Janine und Poldi, haben gesagt, geile Fotos.
Mhm.
Der Inhalt passt. Jetzt muss ein bisschen Glück und Fleiß dazu. Und dann könnte da eine Karriere sein.
Ja.
10 Jahre später sitzen wir jetzt hier. Du hast hier Jobs. Du hast eine Karriere daraus gebaut. Ich muss jetzt schon auch nochmal sagen, dein Weg zum Ruhm wäre genauso verlaufen, wenn dieser Abend in Köln nicht passiert wäre, wärst du exakt genau da, weil du Talent mitgebracht hast und Fleiß da drauf geworfen hast. Vielleicht hat dir das in dem Moment ein bisschen Selbstbewusstsein gegeben, glaube ich, weil wir sind ja schon auseinandergegangen. Also es war ja dann das einzige Thema des Abends, was deine Aufgaben waren.
Meine Aufgabe war halt.
Und Poldi ist ja schon aufgegangen, ne? Also der hatte da Bock.
Der hatte schon Spaß,
Das war sehr lustig.
Also meine Aufgabe war ja, einfach 2 Tage später zu kündigen. Das war ja die Main Aufgabe. Was habe ich auch gemacht. Ich bin auf die Arbeit gefahren, habe zu dem Typen gesagt, also zu meinem Chef gesagt, können wir mal sprechen? Und dann hat er gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, also ich muss leider sagen, ich will hier nicht mehr hinkommen. So, ich würde gerne selbstständig als Fotograf arbeiten und das hier, ich muss hier einfach weg. Und dann haben wir, glaube ich, 1,5 Monate lang bin ich nur noch arbeiten gegangen und dann war mein Vertrag zum, ich glaube, 1.11. oder so vorbei. Und dann haben wir dieses Kickstarter-Buch.
Und du musstest uns das vor allem schicken, ne? Also, dass du schriftlich gekündigt hast, musstest du uns ein Foto.
Ich glaube, ich musste es euch beweisen.
48 Stunden musstest du uns das beweisen. Es gab eine WhatsApp-Gruppe.
Ja.
Und dann gab es auch erstmal Props. Bis heute gab es jetzt keinen Job von Poldi, glaube ich, oder Janine, oder?
Nee, aber witzigerweise hat Poldi mir irgendwann mal seine Nummer geschickt, haben wir ein bisschen geschrieben und dann hat er irgendwann gesagt, ja, und mach dir mal Gedanken, wie du den Döner so am geilsten fotografieren könntest. Und dann war, danach haben wir nie wieder miteinander geschrieben, tatsächlich. Komisch. Ja, genau. Also ich, ja, genau. Es war so ein bisschen so, ich habe gehofft, ich könnte vielleicht ein paar Bilder von ihm machen. Ja. Er wollte nur, dass ich Bilder von seinem Döner mache und dann habe ich gesagt, weiß ich nicht.
Ja, es ist die, das Vorzimmer ist der Döner.
Ich
Wenn
weiß,
man Döner
ja.
gut fotografiert, dann darf man auch mal
Ich weiß, ich hätte da, Privatjet wie es ja immer so ist, das wäre der erste Step gewesen, aber ich, das war mir irgendwie in dem Moment, ja, war es mir, glaube ich, ein bisschen zu suspekt. Ja. Aber
du hast gekündigt und wir haben ja schon dann auch, also zumindest, ich meine, das ist auch 2015 gewesen, ne? Also so, 2015, was weiß ich, was oder 14, ich weiß nicht mehr.
Nee, 2015.
Ich weiß, dass es Winter war und ich weiß, dass ich damals ja auch schon 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bücher rausgebracht habe und ich weiß, dass ich glaube, ich dich schon sehr auch darin bekräftigt habe, neben einer Webseite, einer Mappe, einer Buchbarkeit überhaupt mal herzustellen, auch ein eigenes Produkt rauszubringen,
also,
ein Buch.
Ne? Das war ja der erste Step eigentlich,
ja.
Also um ganz ehrlich zu sein, weil mein Portfolio, wenn man es denn so nennen mag, war ja damals nicht irgendwie ausgereift, dass man damit irgendwie jetzt hätte, sag ich mal, irgendwelche Kunden irgendwie anziehen könnte, weil da war ja nichts von werblich, sag ich jetzt mal. Aber das Ding war halt, dass ich ja diese Roadtrips gemacht habe damals und dann daraus einfach man sagen konnte, okay, wir packen die zusammen und machen daraus ein Buch. Und das ist der erste Step, weil ich meine, damals war Facebook noch so ein Riesending. Ich meine, wir waren schon auf Instagram, aber ich glaube, Facebook war immer noch eine große Plattform und ich hatte irgendwie 60.000 Follower auf Facebook und du warst halt so, ja, dann musst du es halt irgendwie für dich nutzen, weil für mich waren die immer da und ich fand es cool, dass die mir Likes auf meine Fotos geben, aber es monetär in irgendwas umzusetzen oder mir jetzt wirklich so sprichwörtlichen Kickstart zu geben für meine Karriere, das war, wäre mir niemals in den Sinn gekommen. Deswegen war halt so, weil die Hürden für mich immer so, ich muss ein Buch machen, okay, wie, also der erste Step, wie packe ich die Bilder zusammen, wie mache ich überhaupt diese Datei fertig, dass ich das drucken kann, etc. pp., waren für mich immer so hohe Mauern, dass das für mich halt einfach unüberwindbar schien. Aber durch dieses bisschen, du hast mich auch sehr getriezt, also ich habe ja mir auch ein bisschen Zeit gelassen. Also es war ja so, es war nicht so, als hätte ich mich dann sofort hingesetzt und dieses Buch gemacht, sondern ich musste schon, mir musste man schon in den Hintern treten, dass ich dann wirklich diesen Schritt mache, den wir dann aber getan haben. Und ich glaube, das war, weiß nicht, es war, ich wollte 7.000 Euro haben und ich hatte in einer Stunde, glaube ich, 40.000 Euro oder irgendwie.
Ich habe es aufgeschrieben. 42.521 Euro für genau 999 BestellerInnen.
Ja, genau.
Mehr gab es auch nicht. Also darf man auch nicht ganz vergessen. Ja. Also es wäre, wie viel vielleicht daraus geworden werden. Ja. Hat nicht geklappt, aber ja immerhin, also 7.500 Euro brauchtest du, um das Buch
Um so das günstigste vom günstigsten, ja, genau.
Überhaupt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich dir zwischendrin, habe ich glaube ich auch angeboten, dir das vielleicht kurz zu leihen, weil ich so fest daran geglaubt habe. Das brauchtest du dann gar nicht mehr.
Naja, aber du hast mir, also ich weiß, dass du mir trotzdem Geld geliehen hast, ja, weil ich nämlich dann, nachdem ich dann ja arbeitslos war und natürlich dann meine Miete abging, hatte ich natürlich kein Geld mehr. Und dann bin ich zum, weißt du, dass mein Kumpel Dennis mit mir einen Döner oder einen Burger essen gehen wollte und dann kam halt kein Geld mehr aus dem Bankautomat und habe ich dich noch gefragt und das muss ich kurz erzählen, weil es war witzig, weil ich habe dich gefragt, ob du mir Geld leihen könntest, weil es war ja klar, dass ich viel Geld einnehme, das heißt, ich kann dir das auf jeden Fall zurückgeben und dachte so, du leihst mir so 100 Euro oder 200 und so und ich glaube, du hast mir 5.000 Euro überwiesen und ich hatte noch nie in meinem Leben 5.000 Euro auf dem Konto. Das war für mich schon so, und da bin ich erstmal, habe ich mich nicht getraut, ich hatte richtig Angst vor diesem Geld, tatsächlich muss ich sagen, aber es war so, das war schon auch ein krasser Vertrauensbeweis von dir natürlich und werde ich halt auch nie vergessen, dass es damals so gelaufen ist, also das ist halt, hätte ich halt wahrscheinlich, auch wenn du sagst, meine Karriere wäre vielleicht ähnlich verlaufen, muss ich sagen, das war schon eine Riesenhürde für mich, den Job zu kündigen. Ich hatte Riesenangst davor, selbstständig zu sein. Ich hatte keine Ahnung, wie alles funktioniert. Und wenn das nicht so gelaufen wäre mit dir, hätte ich nicht jemanden gehabt, der mir zumindest den Grundstein irgendwie beigebracht hätte, wäre das halt, hätte das länger gedauert oder es wäre, ich weiß nicht, wie es gelaufen wäre.
Ja, also, aber ich habe dich nicht angestellt, ne? Also so, ich habe weder
auch,
hast du für mich gearbeitet, noch habe ich irgendwie wirklich
das denken ja mal alle.
Jobs dir besorgt oder was auch immer, sondern ich habe dir wirklich einfach nur ein paar Arschtritte gegeben eigentlich.
Das
und das, was sowieso schon da war, nach oben gespült. Und jetzt muss man auch, also ja, wir haben dann eine Release-Party gemacht am 30. Ich werde das sehr, also es war ein Tag vor Weihnachten.
Ja, in Norderstedt.
In Norderstedt im Studio PR, während wir Materia Film von dem Ostseestadion, mein Abschlussfilm, haben wir parallel immer fertig geschnitten. Weißt du noch, da saßen wir immer drüben mit dem kleinen Kabuff und zwischen dann kamen irgendwelche Besowskis rein und haben wieder gesagt, ist so geil drüben so geil, hey. Und von dir kamen, glaube ich, 80 Leute, die dann da drin gepennt haben.
Da waren noch in der Mitte. Viele von denen kann ich, glaube ich, auch gar nicht. Ja. Tatsächlich. Die haben zwar gesagt, die wären meine Freunde, aber die kann ich nicht.
Und da muss man schon sagen, also von den Gästen bei der Release-Party waren 99% Leute von dir und kein einziger, der wusste, was ich mache zum Beispiel. Ne? Also dementsprechend, das waren schon deine Leute. Es waren Leute, die an deiner Kunst interessiert waren, an deinen guten Fotos. Und bis heute ist es ja auch so. Und da, also wir haben ja letztes Jahr Gala Ripke gedreht zusammen, was ja meine Reise zur Fotografie ein bisschen war wieder und wo ich dazu gefunden habe und wo ich auch da, meine ich, in einem Interview auch gesagt habe, so, dass du für mich immer das Beispiel für Talent warst. Also super simpel, du hast immer gute Fotos gezeigt. Punkt. Und deswegen warst du für mich immer der Leuchtturm in der Fotografie. Das ist Talent. Hier, guck's dir an. Gute Fotos. Punkt. Einfach simpel. Egal, was passiert, du schmeißt da 10 Leute rein, André wird das beste Foto davon machen. Also kommt drauf an, wer die anderen 9 sind.
Aber, sagen, ja. Aber vielen Dank.
Du wirst auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Foto machen. Und das ist Talent. Und das ist Intuition und so weiter. Und ehrlicherweise habe ich ja eine der Dinge, die ich bei meiner Reise gelernt habe, ist, dass das vielleicht wirklich nicht ganz stimmt, dass ich gar kein Talent hatte, sondern dass ich ja auch ein bisschen was mitgebracht habe, dass ich das aber völlig unterschätzt habe, glaube ich, liegt daran, dass ich das für mich natürlich vorausgesetzt habe, weil ich ja, also weißt du so, ich habe ja nichts Besonderes dabei gemacht, ich habe mich irgendwo hingestellt und habe versucht, also seit ich darüber nachdenke, ist vor allem die Geometrie für mich das Wichtigste. Also
im Foto meinst du?
Ja. Wenn ich fotografiere, was ich ja schon auch immer noch mache, auch mit dem iPhone, dann positioniere ich mich immer. Also jetzt habe ich beim Coachella ein bisschen fotografiert für den Spiegel, was auch wieder lustig war. Aber ich habe danach dann dabei so gemerkt, oh krass, ich gucke auf die Decke und schaue, wie die Lampen gehängt sind und gehe dann unter der Decke genau an dem Punkt, an der Mitte davon. Und natürlich ist dann alles symmetrisch, um dann ein bisschen ein schiefes Foto zu machen. Aber wenn man an einem symmetrischen Punkt ist, die 90 Grad zur Bühne, genau da drumherum, dann funktioniert das natürlich vom gesamten Lichtkonzept, was ja auch so von der Bühne und Displays und was auch immer. Voll. Und das ist ja auch Talent am Ende, einfach auf eine Art. Also
und Erfahrung halt auch, ne? Also es kommt, das lernst du ja über die Zeit auch, also wie ein gutes Foto funktioniert, worauf du achten musst, wo du stehen musst und so weiter und so fort, wo das Licht ist vor allem und so, das spürst du, glaube ich, irgendwann. Also ich achte da unterbewusst drauf. Ich glaube, ich achte da gar nicht mehr so drauf. Ich stehe da gar nicht und suche danach, sondern ich glaube, das kommt so mit der Erfahrung. Ich meine, wie lange fotografieren wir? Also ich fotografiere seit 14 Jahren.
Viele Fotos gemacht.
Ja, genau, schon viele Fotos gemacht und auch schon viele Scheißfotos gemacht, aber halt vor allem auch viele Fotos gemacht, die funktionieren, und ich glaube, da achtet man mittlerweile unterbewusst einfach drauf.
Was macht gute Fotos aus jetzt gerade, also nach 14 Jahren fotografieren? Weil also ich kann dir sagen, das, was du machst, macht das aus für mich. Deswegen, das habe ich ja immer mal wieder gesagt, so irgendwas Unbeschreibliches, was irgendwie, sieht dann einfach geiler aus als bei anderen. So, die Farbgebung, die Lichtsetzung, die Wahl des Objektives, so. Die drei Sachen sind ja irgendwie die Faktoren neben dem Inhalt, der 99% davon.
Und die Auswahl des Bildes an sich auch, glaube ich. Also, ne, also das habe ich, glaube ich, schon mal ein paar Mal gesagt, glaube ich. Viele Leute machen, glaube ich, sehr, sehr viele schöne Fotos, aber wählen am Ende das falsche Foto aus, weil der Geschmack vielleicht nicht stimmt oder weil sie vielleicht auf was anderes achten und dann einfach das falsche Foto auswählen und deswegen nie Leute das wahre Talent, was sie vielleicht, weil sie haben ja das Foto gemacht, aber ich glaube, dass die Auswahl am Ende ist das Wichtigste. Und das klingt jetzt sehr cheesy, was ich sagen werde, aber wenn das Foto mich irgendwie anspricht, emotional, dann, ich kann gar nicht erklären, was es mit mir macht. Da kann das Licht stimmen, da kann die Farbkombi stimmen, da kann der Moment stimmen. Das sind einfach sehr viele Faktoren, die da irgendwie zusammenkommen. Aber jetzt dir genau aufzuschreiben, was das perfekte Foto ausmacht, das kann ich dir gar nicht sagen. Was meine Fotos ausmacht, weiß nicht. Ich glaube, dass da die Fotoauswahl bei mir einfach, da habe ich einfach so ein Händchen für, das richtige Foto auszuwählen. Weil ich mache immer noch zwischendurch viele Kackfotos auch, ehrlich gesagt.
Aber es ist ja schon interessant, also bei dem ganzen Gala Ripke-Ding habe ich ja verschiedene Genres kennengelernt, aber tatsächlich hatten alle einen gemeinsamen Nenner, die haben alle gute Fotos gemacht. Alle FotografInnen, die da waren, haben ein Talent und leben ja auch immerhin davon. Alle, die wir da vorgestellt haben, bezahlen ihre Miete und ihr Essen damit.
Ja.
Geht übrigens leider nicht weiter, Gala Ripke. Okay. Ist gerade abgelehnt worden von der ARD wegen fehlender horizontaler Erzählweise. Da muss ich erstmal nachgoogeln, was das ist.
Wüsste ich jetzt auch nicht, ne?
Eine vertikale Erzählweise war das, was wir gemacht haben. Eine Folge mit dir in Bochum, eine Folge mit Max Sonnenschein in München, und man muss eben, man will nicht weitergucken. Also es ist nicht so, wenn du wissen willst, was in Folge 3 passiert, ob André Josselin stirbt bei dem Versuch, klick jetzt weiter und so. Und da habe ich mich ein bisschen gewundert, dass die ARD, ich dachte genau das, also naja, aber leider deswegen, weil, also sie haben dann gesagt, könntest du dir vorstellen, auf eine fotografische Reise selbst zu gehen?
Ja.
Und keine Ahnung, vielleicht nochmal eine Fußball-EM zu fotografieren, oder das sollte so eher die Geschichte sein. Schaffe es dann über 4 Folgen entlang, und ich habe halt
Aber es ist nicht, mich, aber es war auch nicht der Sinn der Sendung auch, oder?
Genau. Ja. Also vor allem habe ich immer wieder gesagt, es geht da um die anderen Fotografen.
Ja, ja, genau.
Es geht um Fotografie.
Ja.
Deswegen haben wir das eigentlich gemacht und deswegen, es war auch sehr erfolgreich. Also Klickzahlen waren alle sensationell.
Okay.
Aber ich war eben nicht bereit, das Konzept zu verändern. Habe gesagt, Gala Ripke mit mir zusammen geht nicht um mich. Es mag um mich und meine Reise, die Besuche bei FotografInnen gehen, aber eben nicht um mich fotografieren, weil ich bin kein Fotograf mehr. Ich bin Retired Photographer.
Ja, ja.
Und dementsprechend, da waren sie nicht bereit, das anders zu machen und haben es leider abgesagt.
Das ist sehr schade, weil ich glaube, da gäbe es noch sehr viele Leute, die man zeigen könnte. Sehr viele Fotografinnen, die man irgendwie noch nicht auf dem Schirm hat und die man noch wieder mal präsentieren könnte. Weil
meine
Liste
war lang. Ich habe von Lars Eidinger über, ich habe auch schon Leute angefragt. Es wäre schon geil geworden.
Ja, ich glaube auch, so eine Lina Tesch und so hätte sich da, glaube ich, sehr gefreut oder hätte sich sehr gut gemacht. Ich glaube, es wären alles ja auch Leute, die man auch den Leuten nochmal zeigen könnte, den Zuschauern nochmal zeigen könnte, die ja auch einen Impact haben eben auf diese Szene, in der wir uns bewegen.
Ja.
Und da wäre es schon interessant gewesen, dann noch ein breiteres Spektrum vorzustellen. Aber es ist natürlich schade, wenn da Leute sitzen, die das vielleicht nicht ganz so.
Naja, vielleicht fanden die es weniger auch nicht um die so gut. Sache. Also
ja,
ist ja okay. Schade. Ich habe ein Angebot ausgesprochen, das wollten sie nicht. Dann ist das so. Trotzdem hat es ja Bock gebracht. Also so, es war ein geiler Tag, den wir da hatten. Ein bisschen Thema verfehlt, weil wir Straßenfotografie machen wollten.
Ja.
Und dann irgendwann aufgefallen ist, oh, wir müssen ja die ganzen Releases haben, wenn wir hier irgendwie danach die Folge rausbringen wollen auf ARD. Dann ist es ja, da muss ja alles rechtlich sauber sein, was auch richtig ist in der GEZ-Welt und so weiter.
Ich wollte sagen, ist uns aufgefallen, dass wir nicht in den USA sind, weil hier hätten wir einfach jedes Foto wahrscheinlich veröffentlichen können, aber da müssten wir jedem hinterherlaufen mit einem NDA und mit einem Fotovertrag wahrscheinlich.
Genau. Und das haben die verpasst. Das war genial. Also wie wir die ersten anderthalb Stunden stehen wir da in der Ecke rum und fotografieren die ganze Zeit und irgendwann sagt das Kamerateam, sag mal, könnt ihr mal fotografieren anfangen bitte und nicht nur rumquatschen. Wir so, wir fotografieren die ganze Zeit.
Ich habe schon 50 gute Fotos gemacht.
Und wir hatten wirklich richtig an diesen Reflexionen total geile Fotos.
Mhm.
Dieses haben wir gar nicht mitgekriegt. Das war die Idee hinter Straßenfotografie.
Ja. Total,
Das war ein bisschen schade. Und das dann da in der Sendung selbst ist ja leider nur der Obdachlose, der quasi ein bisschen halb besoffen darum war, weil der hat eine Einverständniserklärung. Es war ein bisschen zäh da. Also die besten Fotos, die du an dem Tag gemacht hast, leider da nicht mit reingekommen, weil du sie nicht zeigen konntest. Aber trotzdem war ich auch stolz drauf, das auch mit dir festgehalten zu haben, weil ja schon das, also du warst einer von denen, auf die ich bestanden habe.
Okay, cool.
Weil das wirklich für mich wichtig war, auch eine andere Seite der Fotografie zu zeigen. Und ich glaube auch nach wie vor, also ich gucke mir das gerne an und denke mir so, okay, da ist jetzt auch so ein Haken hinten dran. Trotzdem beschäftigt mich natürlich die ganze Zeit was, und also vorhin saßen wir im Auto und haben so ein bisschen geredet und jetzt kommen wir genau zu dem, also ich sehe ja natürlich schon auch viele Fotoleute, mich interessiert es ja nach wie vor total, also mich interessiert Content im weiteren Sinne, aber natürlich wird die Fotografie unwichtiger, also das Foto selbst wird unwichtiger, Bewegtbild ist wichtiger, Storytelling ist wichtiger, ganz stumpf, Social Media wird wichtiger, der Social Aspekt, und jetzt kann man auch diskutieren, was man will, Ben Bernschneider, jemand, der auch im Inner Circle ist, der schon immer tolle Fotos gemacht hat, wird aber ultra erfolgreich, wenn er zur Kamera redet und wenn er social wird, davor
zu Recht auch,
ist halt, davor war es halt einfach nur ein Foto, und ein Foto ist ja ein Abbild von was externen und eigentlich dementsprechend nicht social, ne? Also so, weil man redet ja gar nicht, sondern man zeigt nur was dann Interpretationsspielraum im besten Fall da ist. Deswegen im Zeitalter der Social Media werden Fotos automatisch irrelevanter?
Also ich hoffe ja nicht. Also ich sehe das aber ja natürlich auch, dass die Algorithmen ja mehr darauf abzielen, diesen Short-Term-Content oder wie man ihn nennt, zu pushen, und dann will man lieber einen 3-Sekunden-Reel sehen, als sich irgendwie 10 Sekunden ein gutes Foto anzugucken. Ich glaube einfach, die Aufmerksamkeitsspannen werden einfach viel, viel kürzer. Also ich bin Gott sei Dank dem noch nicht so ganz verfallen. Also ich bin ein riesiger Verfechter von YouTube tatsächlich. Ich gehe auf YouTube und gucke mir 50-minütige Videos an von irgendwelchen Reviews von irgendwelchen Filmen oder irgendwelche solche Sachen. Aber ja, ich glaube, dass das Foto an sich nicht unwichtiger wird per se, aber dass es im Social-Media-Bereich auf jeden Fall so ein bisschen abnimmt und dass andere Sachen wichtiger werden, wie du schon sagst, Video-Content, dieses kurze Storytelling. Ich meine, was man auch mit Fotos erzeugen kann, aber ich glaube, dass Video einfach gerade auf allen Plattformen gepusht wird. Ich glaube auch, TikTok ist ja auch viel erfolgreicher gerade als Instagram. Und ich weiß nicht, ob man auf TikTok Fotos posten kann. Ich bin leider nicht angemeldet tatsächlich.
Die haben gerade gelauncht, dass man da jetzt Fotos macht.
Ach,
also
wirklich?
Die haben quasi einen Instagram-Konkurrenten.
Ah, wow. Okay.
Full Circle auf eine Art.
Okay. Ich habe mich da nur nicht angemeldet, weil ich nicht wusste, wie viele Social-Media-Apps ich wirklich noch brauche auf meinem Telefon. Also deswegen bin ich da gerade mit Instagram und Twitter eigentlich ganz gut bedient. Aber ich wollte nicht noch mehr. Aber ja, es ist eine schwierige Zeit auf jeden Fall, um auch nochmal auf sich selber aufmerksam zu machen, wenn du halt nur Fotos machst. Ich glaube, du musst da schon präsent sein, musst irgendwie diesen Zeitgeist so ein bisschen mehr mittreffen und den Trends nicht hinterherlaufen, aber schon das machen, was Instagram will. Und ich glaube, das war ich nie so richtig bereit, mich da so dem zu beugen und nur ein Foto zu machen, weil ich es auf Instagram erfolgreich posten will, sondern ich war immer so ein bisschen so, ich will das auch für mich machen. Ich will was machen, was mir selber gefällt und nicht, was der Masse unbedingt gefällt. Ich hatte das Glück, dass ich den Zeitgeist so ein bisschen getroffen habe und das so ein bisschen einherging, aber mich jetzt dem nochmal zu beugen und mich da dem Videocontent herzugeben, nur weil das Instagram will, ist irgendwie nicht so ganz dem was ich, was ist nicht das, was ich machen will, ehrlich gesagt.
Aber es ist ja schon verrückt, dass, also ich will jetzt mal sagen, dass wir beiden mit die ersten Social Media Fotografen eigentlich waren, ne?
Also in Deutschland.
Ja.
Also wir waren auf, ich glaube, dass wir beide, und dann gibt es noch die German Romers, die glaube ich auch bei Instagram früh am Start waren.
Lina war auch früh am Start.
Lina Tesch, genau. Ja.
Fantastische Fotografin.
Ja, total toll, genau. Auch sehr einflussreich, finde ich, so von ihrer Bildsprache und so. Ja.
Tausendmal kopiert.
Ja, genau.
Niemals erreicht.
Dass wir da schon sehr früh am Start waren. Ich meine, wir hatten, wie schon eben gesagt, ich glaube, ich hatte 2014 60.000 Follower auf Facebook. Das muss man sich halt mal reinziehen. Das ist halt insane eigentlich.
Hast du die Logins noch?
Bitte?
Hast du Facebook?
Ich habe noch ein Login, aber ich glaube, wenn ich da was poste, dann sehen das 20 Leute oder so. Das ist halt komplett crazy. Aber wir hatten da schon, wir kommen da aus einer Zeit, in der das halt noch nicht so verbreitet war. Da war noch nicht jeder Fotograf. Und ich glaube, diesen Lifestyle, den man so ein bisschen verkörpert hat und den man, glaube ich, auch vielleicht unbewusst verkörpert hat, weil unser Ziel war ja nicht, wir sind hier Fotograf, um irgendwie cool auf Instagram zu sein, sondern wir sind Fotografen, weil wir Bock haben zu fotografieren. Was damit natürlich einhergeht, ist dieses ganze Reisen. Und dann haben ganz viele Leute gesehen, ah, das will ich auch. Ich möchte auch auf Instagram mich so präsentieren. Und dann ist jetzt gerade die Frage, okay, wo kommt die Motivation her, jetzt Fotograf zu sein? Ist es, weil du berühmt sein willst oder ob ist es
ja, weil so Idioten wie ich die ganze Zeit angeberisch darüber reden, wie cool es ist, Fotograf zu sein.
Das kann man ja auch niemandem verübeln, aber es ist halt so, es fühlt sich natürlich manchmal ein bisschen komisch an, aber auch das ist okay, glaube ich. Also es ist halt.
Also ich schmunzel deswegen, weil ich ja schon sehr viel mit Life of Paul und so weiter, also ich habe ja schon sehr viel Making-of gemacht.
Ja.
Ich musste aber, und da sind wir jetzt wieder beim zwei alte, ältere Fotografen, ja, die früher mal berühmt waren, reden über ihren Weg zum Ruhm. Aber da geht es ja hier auch ein bisschen drum.
Ja.
Ich muss schon sagen, dass ich ganz, ganz oft, und das habe ich halt deutlich und früh gemerkt, dass zumindest in meiner Karriere ich immer Show, Don't Tell angewandt habe. Mhm. Also, dass ich nicht darüber reden wollte, was für ein geiles Foto ich gemacht habe, sondern ein geiles Foto zeigen wollte oder eben nicht. Und das ist natürlich schwierig, wenn du Making-ofs rausschallerst, die Insta-Story von dem Shooting mit Cristiano Ronaldo und Odell Beckham Jr. bei Real Madrid auf dem Parkplatz mit dem Bugatti hinten dran. Die erzählt den gesamten Bildesinhalt. Und aber natürlich war ich da sehr, sehr, sehr defensiv, irgendwas zu zeigen, und auch die Zeit mit Louis oder sowas. Ich habe sehr viele Fotos, die ich natürlich nicht gezeigt habe, und auch sehr viele Videos, die ich nicht gezeigt habe. Gleichzeitig hatte ich halt was ich auch gezeigt habe. Und das hat, glaube ich, teilweise dazu geführt, dass natürlich das drüber reden, Fotograf zu sein, schon wichtiger geworden ist in den letzten 10 Jahren. Zumindest aus meiner bescheidenen Warte heraus nehme ich das manchmal so wahr. Mhm. Aber schon damals gab es eben einfach ganz klar Menschen, die wollten Fotografin sein, und es gab Menschen, die wollten fotografieren. Und Zweiteres ist so erfolgreich ist gewesen, und die Leute, die nur den Lifestyle wollten, haben es nie zu wirklichen, weil denen hat der Inhalt gefehlt. Und genau das erwische ich mich schon manchmal bei so diversen Leuten, die sehr viel darüber reden wollen, was sie für Jobs machen, sehr viel darüber ankündigen wollen, dass sie nächste Woche den krassesten und wen sie nicht und wie viel Kunden. Und es war halt schon immer, keine Ahnung, jeder, der irgendwie 5 Jahre in Medien gearbeitet hat, kann eine Kundenliste von A für Allianz bis Z wie was auch immer da einfach hinlegen, weil er halt irgendwo mal irgendwas fotografiert hat. Und das heißt ja noch lang nichts. Also so der Inhalt macht ja dann doch langfristig die Musik, oder nicht? Und ich glaubst du nicht, dass, oder meinst du, es ist jetzt leichter geworden, ohne Inhalt immer noch zu arbeiten als vor 10 Jahren?
Oh, ich glaube, das Problem ist, glaube ich, dass es so viele Leute gibt einfach, die das anbieten gerade, dass es
gibt's mehr als früher.
Ja, definitiv. Ich glaube, als wir damals hochgekommen sind, oder als wir, ich meine, was heißt hochgekommen? Ich meine, du warst ja auch früher, also vor mir da und hast ja auch schon vor mir diese ganzen Sachen, die wie dieses Life of Ripkey und diese ganzen Sachen, die du halt vorher auf Vimeo oder was immer schon gemacht hast, das war ja eigentlich ein bisschen zu früh sogar, sag ich jetzt mal. Das war, ich weiß nicht, wie erfolgreich das war.
I want to work for Ripkey.
Sowas halt.
Kaum.
Aber weiß ich
nicht. Hat, glaube ich, so 2000 Views gehabt.
Ja, überleg mal, wenn das jetzt passieren würde, wäre das ja, das würde ja durch die Decke gehen, das würde wahrscheinlich gesponsert von Porsche oder was auch immer, da würden die alle mit dem Porsche dahin gefahren werden. Whatever. Aber weiß ich, was ich meine, es ist halt da, es war seiner Zeit so ein bisschen voraus. Und ich glaube, als wir damals dann so 2014, 2015, 2016 das alles so gemacht haben, ich meine, ich nehme jetzt speziell diese 3 Jahre, weil das die Jahre sind, in denen ich auch selbstständig geworden bin und in denen ich auch auf Instagram komplett gewechselt habe. Ich glaube, das ist schwer reproduzierbar, weil damals waren wir halt, man hatte so ein Alleinstellungsmerkmal mit dem Kram, den wir gepostet haben, mit den Sachen, die wir erlebt haben, mit den Leuten, die wir fotografieren konnten. Ja. Und heute ist der Access, glaube ich, und der Demand an Content noch viel, viel höher. Aber auch die Anzahl der Fotografinnen und der Videocreatorinnen ist halt auch exponentiell gestiegen einfach. Also es gibt so viele, viel mehr Leute, die, und ich glaube, da gibt es halt, irgendwann sind die Geschichten auch auserzählt. Ich glaube, man wiederholt sich auch. Und ich glaube, dass es vielen Leuten mehr darum geht, halt irgendwie mal eben so schön irgendwas rauszuballern oder den Content-Verlauf hochzuhalten, anstatt auf den Inhalt zu halten, Inhalt oder die Persönlichkeit dahinter zu achten. Und dementsprechend wirkt der Content bei vielen Leuten, glaube ich, so ein bisschen hollow, so ein bisschen, oder shallow, sagt man nicht hollow, so ein bisschen so oberflächlich.
Ja. Naja, also es ist natürlich erzählt, es ist nichts Magisches mehr dabei, also wir brauchen weder von der EM einen Blick hinter die Kulissen, von der Fußballnationalmannschaft, wir wissen alle inzwischen, wie die Kabine aussieht.
Genau,
DFB-Team, ihr braucht nicht mehr posten, wie die Trikots da gefaltet sind. Ihr müsst auch nicht mehr posten, dass es 1-0 geschossen worden ist. Aber das werden sie trotzdem tun und es wird auch der FC Bayern tun und es machen alle anderen Bundesligisten genau das Gleiche.
Aber auch da muss man sagen, das ist ja auch etwas, was ich, also ich meine, wir wollen jetzt nicht hier 2 Stunden lang so Honig ums Maul spielen, aber das ist ja auch das beste Beispiel, dass du was gemacht hast, was einen Impact hatte und was jetzt, weiß nicht, 5, 6, 7, 8 Jahre, 10 Jahre später alle wollen. Also sie wollen jetzt diesen Blick hinter die Kulissen. Ja,
aber der ist doch, den interessiert aber niemand mehr. Also guckst du auch an, da macht ja jemand mit der gleichen Kamera und dem gleichen
aber nichts Look mehr Besonderes mehr
die gleichen Fotos.
Weil es ja auch schon gesehen wurde.
Ja, genau.
Ob ich jetzt zum 10. Mal sehe, wie irgendwer Meister wird oder nicht, das wirklich schon, die Bilder sind ja auserzählt eigentlich. Auch wenn es natürlich besondere Ereignisse immer noch sind, aber trotzdem, genau, das
aber trotzdem gibt es ja noch Geschichten, die erzählt werden können.
Total, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, so wie als ich zum ersten Mal die Bilder von dir gesehen habe, aus Rio zum Beispiel. Das war ja ein besonderer Moment, unabhängig davon, dass Deutschland Weltmeister geworden ist, aber dass es diese Bilder gibt, das war ja vorher undenkbar, einfach so. Und wie dass es dann noch eine gute Geschichte gewesen ist, ist ja noch einfach noch, das fügt dem ja noch was hinzu. So.
Aber was wäre denn die 2024-Version davon?
Boah.
Ein geiles TikTok wahrscheinlich? Also tatsächlich, also, und jetzt bei aller Ironie, ernst wahrscheinlich.
Ja,
also,
wahrscheinlich, ja.
Ein geiles VHS-Video aus einem Camcorder, was wir so ein...
Ja, damit wir es aussehen lassen, als wäre es vor 20 Jahren aufgenommen worden und nicht mehr so clean. Es ist schwer zu beantworten. Ich kann dir da... ich finde, es gibt so viel Content und es gibt so viele auch gute Leute. Das wollen wir ja gar nicht... Ich will es ja gar nicht kleinreden. Es gibt ja so viele gute Leute, dass es da fast schon wieder schwer ist, dem hinterherzukommen. Also wir verpassen ja wahrscheinlich 90% des guten Contents und bekommen immer dieselben Sachen eingespielt, weil unser Algorithmus uns sagt, wir wollen das sehen, obwohl es vielleicht gar nicht der Fall ist. Halt so.
Aber ich sehe schon auch viel Neues, Gutes. Also
ja?
So, ich entdecke echt viel neue Leute.
Okay, ja, das ist
und
nice.
Das finde ich total geil. Also muss ich schon sagen, dass nach wie vor Instagram eine krasse Inspirationsquelle von mir ist. Egal, welche Themen das sind. Also,
ich finde, die Leute werden auch immer krasser. Ja. Also es wird auch immer besser alles. Ja.
Genau. Und am Ende ist ja, und das ist schon was, also ich glaube, wenn man sich genug Mühe gibt, also wenn das Produkt ernst genommen wird, also keine Ahnung, ich fand tatsächlich jetzt die 2. Staffel von Full Swing, das ist die Golf-Doku von Netflix, fand ich faszinierend. Weil die haben 2 Sachen geschafft. Die haben erstens, sind die auf die Masters und Ryder Cup rangekommen und haben eine persönliche Geschichte da drumherum mit Aufnahmen, die total absurd sind und haben das aber auch nochmal besser und anders erzählt als davor. Und ich finde schon auch, dass die Formel 1 zum Beispiel anders erzählt wurde durch Drive to Survive, weil sie menschlicher erzählt worden ist. Und ich glaube schon, dass es auch ein Potenzial dahinter gibt, wenn Fußballteams nicht mehr nur, wir sind als Team größer, die Mannschaft ist größer als der Einzelspieler. Ich glaube nicht mehr. Im Jahr 2024 ist der Einzelspieler wahrscheinlich wichtiger als die Mannschaft. Ich weiß es nicht. Also, und es gibt ja schon auch, also Ich finde zum Beispiel tatsächlich die Baller League total geil, was die da gemacht haben. Ich finde das total gut aussehend und eine geile Alternative dazu.
Genau, ich finde es vor allem nice, weil sie wollen ja kein Konkurrenzprodukt sein. Sie wollen ja die Bundesliga gar nicht angreifen. Es ist einfach nur etwas anderes, was du auch angucken kannst, wenn du dich für Fußball interessierst. Und das ist schon spannend, ja.
Total.
Weil sowas gab es halt auch vorher noch nicht.
Ne? Wie viele Leute da am Start waren, auch von den Leuten, die sich zusammengebracht haben, hätte ich nie erwartet. Und das finde ich total geil. Und alle sind mit Herzblut dabei. Also so wirkt es zumindest, dass alle da hingehen und richtig Bock haben, was Neues zu machen. Und das ist wahrscheinlich, also das Schöne ist, die 2024-Version wird hoffentlich was, was wir jetzt nicht wissen. Pioniertum. Also wenn was Neues passiert.
Ja.
Aber es wäre schon ganz schön, vielleicht kriegen wir es ja doch noch raus. Was, also was, was würdest du denn, wenn du jetzt, und das wäre ja ganz schön, ja? wenn du jetzt mal irgendjemanden triffst, der 26 ist, nicht so richtig weiß, was so die Purpose langfristig ist und wo man so hingeht und dann sagst du, komm, wir gehen mal Döner essen. Vielleicht hat ja Poldi und Janine Michaelsen Zeit.
Ja.
Was würdest du dem sagen, wie wird man Fotografin oder Content Creatorin? Heute, 2024.
Boah, das also ist auf jeden Fall schwieriger, da jetzt irgendwie rauszustechen, eben weil die Menge der Leute, glaube ich, so riesig ist, aber das Wichtigste ist, glaube ich, sich davon auch nicht abschrecken zu lassen, weil wenn du halt wirklich Bock hast, Fotograf zu sein oder Fotografin zu sein und Bock auf Fotografieren hast, dann solltest du das tun. Und ich glaube auch, dich von so kleinen Rückschlägen wie erstmal, dass hier wahrscheinlich niemand sich für deine Bilder interessiert, dass dich das am Anfang einfach nicht abschrecken sollte, weil diese ganzen Leute, von denen wir eben auch gesprochen haben, die halt kurz für den Hype da waren und dann wieder abgeflacht sind, haben sich halt einfach von der ersten Mauer, über die sie springen mussten, wahrscheinlich einfach abhalten lassen, das weiter zu tun. Und ich glaube, dass Leute einfach, wenn sie Bock haben und eine Leidenschaft haben für irgendwas, dass sie da einfach sich wirklich dem so hingeben sollten, was ich auch getan habe. Also ich meine, ich hätte so viele Roadblocks in meinem Leben vor mir, wo ich hätte schon 15 Mal aufgeben können mit diesem ganzen Fotografiekram, auch wenn man schon damit anfängt, wann ich meine Kamera oder wie ich meine Kamera, meine erste, gekauft habe, die ich mir finanziert habe und mir alle mir gesagt haben, so, was, wieso nimmst du jetzt hier so einen kleinen Kredit über 500 Euro auf, um dir eine Kamera zu kaufen? Ich glaube, wenn man da Bock drauf hat, dann gibt es da nicht so diesen einen Weg, weil ich glaube, den Weg, den ich gegangen bin, den kann man auch nicht reproduzieren, da kann ich niemandem so einen richtigen Tipp geben. Also weißt du, wenn ich jetzt jemandem sage, so, du hast meine Fotos irgendwie gesehen, Social Media kam gerade hoch, ich glaube, deswegen ist auch dieses Ding so, wir kamen genau zur richtigen Zeit. Weil hätte ich, glaube ich, 10 Jahre vorher fotografiert, wüsste ich auch nicht, wie ich zu dem geworden wäre, der ich heute bin, zum Beispiel. Weil das einfach genau das richtige Timing war. Und Timing ist einfach so ein Ding, was wichtig ist in unserer Branche. Und ich glaube, Timing und Kontakte natürlich. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich 10 Jahre vorher zum Beispiel auf die Frage geantwortet hätte. Also hätte ich 10 Jahre vorher fotografiert und wäre ich nochmal 10 Jahre früher in diese Branche reingekommen oder hätte versucht reinzukommen, hätte ich halt gar keinen Anhaltspunkt gehabt, wie ich das mache oder wie jemand überhaupt meine Fotos sehen sollte. Da hätte ich wahrscheinlich diese Agenturrunde machen müssen und mich irgendwo vorstellen hätte müssen, was ich auch noch nie gemacht habe tatsächlich. Aber jetzt jemandem den einen Tipp zu geben, fällt mir unglaublich schwer, weil das halt, also bis auf halt, und das klingt sehr cheesy, sich von Dingen halt nicht abhalten zu lassen. Also von
Roadblocks, hast du gerade gesagt.
Von Roadblocks, die abhalten zu lassen, ja, genau.
Ist denn, also mich hat immer beschäftigt, und ich weiß, es ist kein Entweder-Oder, aber man kann ja schon zumindest an Position 1 und an Position 2 das stellen, was für sich selber zu machen. Bei mir steht das an Position 1. Ich bin schon stoked von den Sachen, die ich so mache manchmal. Mhm. Also wenn ich sowas mache, dann finde ich manchmal, oh, das ist jetzt aber geil.
Mhm.
Aber auch nicht immer. Aber es ist schon schwierig genug, das überhaupt auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, sagen wir es mal so.
Mhm.
Die zweite Option wäre ja, was für andere Leute zu machen. Also für ZuschauerInnen, für FollowerInnen, für Externe, für Medien, also wir haben übers Radio geredet, als ich ja diese Radioshow gemacht habe. Viele Radiosender sind ja nur für die ZuhörerInnen da. Die spielen nur noch die Musik, die sie glauben, dass die Leute da draußen hören wollen und nicht die Musik, die vielleicht ein Moderator oder ein DJ gerne hätte. Und das am Ende landest du natürlich dann bei komischerweise Spotify, wo jemand eine Playlist abonniert, weil da ist dann wirklich das, was man gut findet. ich war immer Verfechter des Ersteren. Also ich war immer das, versuch erstmal was zu machen, was du selber wirklich gut findest.
Ja, ja.
Und pack da so viel Courage rein, wie es auch nur irgendwie geht, weil das Zweitere wird nie funktionieren.
Ja.
Zumindest bei mir nicht. Glaubst du, das geht, also dass man für andere oder für Öffentlichkeit oder für Einschaltquote, für was auch immer, Likes, Viralität, glaubst du, man kann das herstellen?
Ich glaube, dass wenn Zweiteres bringt dich ja nur so weit, bis die letzte Person sagt, es interessiert mich noch. Und wenn dann keiner mehr da ist, dann ist ja wahrscheinlich dein Grund weg, das zu tun. Und solange du das für dich selbst machst, kannst du es ja immer weiter fortführen und dich immer weiterentwickeln. Weil wenn du es halt für andere Leute machst, dann bist du vielleicht auch einfach zu sehr geleitet von der Meinung von anderen Leuten. Und dann ist es auch nicht mehr dein Produkt oder das, was du herstellst, sondern du machst es dann aus den falschen Beweggründen oder aus den, okay, falscher Beweggrund ist immer was Schwieriges zu sagen, weil es ja immer noch eine sehr subjektive Geschichte ist.
Ja.
Aber ich glaube, solange du das für dich machst in erster Linie und du Spaß dran hast und du das geil findest, was du machst, dann ist es, glaube ich, der beste Weg, sich auch weiterzuentwickeln. Weil dann will diese Freude daran, etwas herzustellen. Also ich habe zum Beispiel eine Riesenfreude daran, etwas zu produzieren, ein Foto zu produzieren. Und wenn ich nur ein Bild von dir mache mit deinem Zahn oder eben mich selber damit belohne, dass wir noch irgendwie zum Sonnenuntergang fahren und ein Bild von deinem Porsche machen, dann macht mich das halt glücklich, weil ich was produziert habe. Und dann ist es mir weniger wichtig, ob es jetzt irgendwie 10 Likes oder 100.000 Likes auf Instagram hat. Aber ich verstehe schon den Antrieb der Leute, weil das ist natürlich auch so ein, das macht ja was mit dir, wenn du was postest und Leute das gut finden. Aber ich glaube, das ist der falsche Weg, sich davon halt irgendwie leiten zu lassen. Oder sich davon, man kann sich ja irgendwie inspirieren lassen oder man kann sich eine Meinung einholen. Aber ich glaube, das nur noch dafür zu machen, das bringt dich halt nur so weit, bis sich auf einmal keiner mehr dafür interessiert. Und dann, was machst du dann? Hörst du dann damit auf oder was? Ich glaube halt, das ist einfach nicht der richtige Weg.
Naja, es ist ja schon eine absurde, also das, was ich tue bis heute, ist ja nicht messbar. Also ich bin ja nicht wie ein Sportler, der schnell rennt oder wenig Golfschläge braucht oder ein Sanierer in einem Unternehmen, der danach gemessen wird, wie viel Geld er eingespart hat oder jemand, ein Sales Manager, der so und so viel Sales generieren soll. Alles, was ich tue, ist immer noch davon abhängig, ob ein paar Menschen der Meinung sind, das ist jetzt gut für uns. Bei jedem einzelnen Kunden, für den ich arbeite, bei jedem einzelnen Unternehmen, was bei uns eine Podcast-Werbung bucht, ich verkaufe damit nicht so und so viel Produkte, wenn man mit mir irgendwas macht.
Ja.
Ich frage mich gerade, ob das vielleicht ein intuitiver Grund bei mir auch war, dass ich in dem Moment, wo diese ja eigentlich nicht messbare, ich will es gar nicht Kunst nennen, aber was auch immer, Erstellung von Medien, die ich so gemacht habe, messbar wurde, bin ich ja rausgegangen daraus und habe aufgehört damit, weil ich genau damit auch bis heute ganz, ganz schlimme Probleme habe. Also ich habe ja schon dann auch mal bei einer Agentur angefangen, die mich vertreten haben als Influencer und dann ist es ja schon so, dass die bieten einen dann an und dann erwarten die, okay, das letzte Reel hatte 172.000 Views, deswegen das Reel mit uns soll auch 172.000 Views und dann hat es aber nur 62.000 Views, weil es halt Werbung für Schuhe ist.
Ja, genau.
Und die Leute sagen, ich will bei Paul aber keine Werbung für Schuhe sehen. Und dann rufen die ja an und sagen, es hat leider nur 62.000, jetzt musst du nochmal eins machen, bis du die 192.000 erreicht hast mit 2 oder 3 Videos, weil das haben wir ja verkauft.
Ich finde, das klingt ein bisschen wie eine Dark Mirror-Folge.
Und ich konnte damit nicht umgehen.
Ja,
ich bin komplett verrückt geworden. Ich habe nicht geschlafen. Ich habe mich wie Vieh. Also es war wirklich total, ich konnte es nicht.
Ja, weil du dich auch fühlst, als wärst du so messbar als Mensch oder als Produkt. Und das ist halt richtig schlimm, finde ich halt. Leider. Und
wahrscheinlich ist Kunst ja nicht messbar. Muss man ja auch sagen.
Genau, es ist nicht messbar. Aber für viele Leute ist ja Instagram dann eben dieser Messbereich, in dem man sich bewegt, quasi, ob etwas gut oder schlecht ist. Für viele Leute, glaube ich. Also, was ich Quatsch finde, weil ich kenne sehr viele großartige Fotografinnen, mal um bei dem Thema zu bleiben, die vielleicht 100, 150 Likes auf ihre Bilder bekommen, aber das sind bessere Bilder als von Leuten, denen ich teilweise folge, die 20.000 Likes auf ihre Bilder bekommen. Das sind andere Bilder, klar, aber sie sind halt bei weitem nicht schlechter und das ist halt leider so schade, dass sich Leute das davon so ein bisschen demotivieren lassen. Also, was ich verstehen kann, weil ich kann mich auch nicht davon freisprechen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Foto gepostet habe, das eine hat 20.000 Likes und das nächste hat nur 5.000 Likes, dass ich mich schon frage, was ist mit dem Foto, ist irgendwas an dem Foto verkehrt? Aber da muss man sich immer wieder so ein bisschen glaube ich.
Nur du könntest dich auch fragen, warum hat das andere 20.000? Also was war klar, an dem besonders? Also,
ja, ja, klar, war da muss man immer so ein bisschen, was, okay, was will der Algorithmus sehen, was wollen die Leute sehen, was funktioniert besser? Es ist natürlich logisch, wenn ich jetzt irgendwie ein halb bekleidetes Mädel poste, dass das 20.000 Likes hat.
Und ist das immer noch so?
Ich glaube, das funktioniert immer noch so, ja, genau. Und wenn ich jetzt ein
ich mache es nicht mehr seit
schönes,
7 Jahren, insofern ja, weiß ich es nicht mehr.
Aber schönes, wenn ich jetzt ein schönes Architekturbild poste, hat das deutlich weniger Engagement natürlich. Also. Aber ich verstehe deinen Punkt auch. Also ich würde das richtig
Also ich habe deswegen damit aufgehört dann. Und ja, habe dann okay, für mich gesagt, meine Tätigkeit, für was ich, ist nicht messbar am Ende. Also so, ich weiß, das wird immer versucht. Wir können versuchen, das irgendwie in eine Messbarkeit, in irgendwelche Matrizen und was auch immer reinzubringen, die dann irgendwo was bewertbar machen. Aber es wird immer abhängig davon sein, dass entscheidende Personen aus Bauchgefühl heraus sagen, das tut uns gut.
Ja, ja.
Und deswegen machen wir das jetzt mit Paul.
Das gehört ja auch zu einem Brandbuilding dazu, oder? Es ist ja mehr mit dir, die wollen ja mit dir etwas ausstrahlen und wir sagen jetzt nicht zu dir, ah, wir haben jetzt wegen dir, keine Ahnung, 50 mehr Schuhe verkauft oder so, weißt du? Also es ist ja schon so, dass das ja eher darum geht, dass du der Brand eine Persönlichkeit gibst oder etwas hinzufügst oder irgendwas so, eine Zutat hinzufügst, die für die noch interessant, also für in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen interessanter wird, halt so, oder?
In den Kooperationen, die erfolgreich waren, ist das so, zu 100%. Aber es gibt ja auch ganz viele Sachen, die nicht geklappt haben bei mir.
Okay,
Und die sind meist, die haben einen gemeinsamen Nenner, die haben zwei gemeinsame Nenner, alle, die nicht geklappt haben. Der erste gemeinsame Nenner ist, dass die mich eigentlich behandeln wie keine Ahnung, sie buchen irgendwo einen Banner oder eine Plakatwand an einer Autobahnraststätte und sagen, das sehen 7.370 Leute oder 730.000 Leute. Und so sagen sie bei mir, der hat 1 Million Follower, deswegen buchen wir ihn hier, damit unsere Content 1 Million Follower gezeigt wird. Und das, also wie einfach nur eine reichweitenstarke Platzierung ihrer Werbung.
Mhm.
Und so funktioniert das bei mir nicht. Mhm. Also das wird nie im Erfolg enden, weil ja die Leute doch mir zuhören, im besten Fall, wenn sie überhaupt zuhören, wegen mir. Und dementsprechend, ich ja tatsächlich, und das habe ich schon auch gemerkt, dass ich ja nur noch mit Unternehmen kooperiere, also und jetzt kommt was alle Influencer immer sagen und bla, aber ich bin wirklich Die-Hard-Fan von allen Einzelnen, mit denen ich gerade arbeite und das spüren die Leute auch und deswegen sind die jetzt noch da sind, auch die, die ich wirklich benutze und so weiter, weil das wiederholt wird und das wieder gebucht wird und das da ist. Und der zweite gemeinsame Nenner ist übrigens, wie wir reden und das hat auch was jetzt mit dem ersten zu tun, aber alle, wo es nicht geklappt hat, haben immer mich angerufen und haben gesagt, kannst du bitte über uns reden? Aber sag bitte das und das.
Ja, ja, genau.
Und haben nicht gesagt, sag du das, wie du das willst. Und das ist ja, das wäre ja wie wenn ich dir heute gesagt hätte, nimm bitte meine Kamera und hier sind die Einstellungen und drück nur auf den Knopf und dann mich wundern würde, dass die Fotos nicht so gut werden würden, wie wenn du sie machen würdest. Also ich rufe dich ja an, weil ich dich will.
Mhm.
Dabei habe ich dich heute schon ein bisschen verbogen und es waren keine typischen Josselin-Bilder. Gleichzeitig weiß ich aber ja auch, dass wenn ich dir das davor sage, dass es dann auch okay ist. Aber das wiederum haben alle Auftraggeber, wo es nicht geklappt hat, gemeinsam, dass sie nicht checken, dass man die Leute lachen lassen muss. Und ich verstehe auch nicht, wie man, also es ist ja der klassische alte Geschäftsführer-Ansatz, wir wollen jetzt auf TikTok aktiv werden, dann holen sie jemanden, der 23 ist und sich absolut auskennt auf TikTok, sagen dann aber, das finden wir aber nicht so gut, wie das da aussieht, wie ihr da so filmt, ich hätte es gern ein bisschen hochwertiger, weil meine Marke ist mir so wichtig und checken halt nicht, nein, das wird nicht funktionieren, lass die doch machen.
Es ist halt so witzig, wie ich finde, Social Media wird immer noch so stiefmütterlich behandelt, obwohl wir ja mittlerweile im 10., 12. Jahr, whatever sind, von Instagram. Und es wird immer noch teilweise so getan, als wäre Werbung dann keine Werbung und als würde der Zuschauer nicht verstehen, dass es irgendwie um ein Produkt geht. So, und man müsste ihm das so ein bisschen subtil wie möglich mitteilen. Weil ich glaube, es ist auch okay, wenn man Werbung macht.
Ja.
Jeder macht das und das ist auch ein bisschen Teil des Ganzen. Und ich glaube auch, was ich nie verstanden habe, ist dieses Ding so, wenn, also ich mache zum Beispiel relativ wenig Werbung und habe auch schon mal für Porsche Werbung gemacht auf meinem Kanal und habe dann so Kommentare bekommen, so, hier wird ja nur noch für irgendwas geworben und etc. pp. Und dann denke ich mir immer so zwei Dinge. Also A, ist es weird, das bei mir zu sagen, weil ich das wirklich selten mache. Und B, ist es halt so, ja, aber wie denkst du denn, bekommst du diesen ganzen Free Content, den du von mir bekommst, diese ganzen Reisen, diese ganzen Fotos von irgendwelchen Leuten von irgendwo, meinst du, die bezahlen sich halt von selbst? Das sind ja auch meistens, also viele davon, die ich auf Instagram poste, sind ja auch keine Aufträge, sondern die habe ich mir selber irgendwie zusammengeschustert. Das finde ich immer ein bisschen weird. Aber genau, wie du schon sagst, also ich finde es auch am wichtigsten, wenn eine Brand dich engagiert, dann soll sie dir ja auch vertrauen, weil nur dein Kanal funktioniert ja nur, weil du ihn halt so gemacht hast, wie du ihn zu dem, also du hast ihn zu dem gemacht, was er ist, weil er von deiner Persönlichkeit lebt. Und wenn man sie dir wegnimmt, dann funktioniert der Post ja auch nicht mehr, dann funktioniert die Werbung nicht mehr, dann kannst du es auch direkt sein lassen.
Das zumindest meistens, was diese Art der Werbung. Also genau. Dann solltest du hingehen und einfach Plakatwände buchen oder Banner werben oder du kannst ja auch auf Meta Werbung schalten als Instagram genau. Stories, als was auch immer dein Anbieter ist dann.
Ja, genau. Und ich glaube, es liest ja jeder raus, wenn ich jetzt einen Post verfasse, der von mir geschrieben ist oder der von der Brand irgendwie noch dreimal abgesegnet wurde und umgeschrieben wurde, für die ich, glaube ich, Werbung mache, dann liest ja jeder, der mir seit 2 Monaten folgt, heraus, dass ich das nicht selber nicht geschrieben habe, und schon ist dieser Post ja auch irgendwie irrelevant und viel weniger erfolgreich halt so. Und viel weniger authentisch. Ich meine, wir hassen das Wort Authentizität so ein bisschen, weil das so ein bisschen overdone ist, aber darauf kommt es ja an, und ich glaube, Leute glauben dir es ja dann nicht mehr, und das ist das Schlimmste, was dir passieren kann halt.
Hundertprozentig. So ein schönes Schlusswort. Was? Eine Frage habe ich noch.
Ja.
Wie gehst du jetzt an sowas wie morgen ran? Also um es zu verraten, morgen macht André für eine Weltpremiere, weil es jetzt zum ersten Mal und es ist ja sogar mit einem Verrückter wird's ja nicht mehr.
Ist korrekt, ja.
Bist du da aufgeregt noch?
Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber aus 2 Gründen. Also A, weil ich da alleine hingehe, tatsächlich, da habe ich immer ein Problem mit und noch nicht weiß, was ich anziehe. Und B, weil ich noch gar keine Kontrolle über die Situation habe. Also ich weiß natürlich nicht, ob ich da überhaupt ein Foto machen kann. Aber hoffe natürlich, dass ich von dem, der jetzt weggepiepst wird, ein Foto machen kann, weil der
Ich habe gerade vergessen, wir dürfen ja wahrscheinlich gar nicht drüber reden. Deswegen.
Ach scheiße, ich darf es gar nicht verraten.
Ja. Geheimheit, hast du NDA unterschrieben?
Ich habe noch keinen verschrieben, aber die hassen mich auf jeden Fall safe, wenn ich das jetzt hier sage einfach.
Dann piepsen wir das. Wir wollen ja. Und absolut, also abgesehen davon, don't tell show.
Ja.
Du zeigst die Fotos.
Ich hoffe, dass ich da was zeigen kann morgen.
Bloß kein Making-of davon machen.
Nee, auf gar keinen Fall.
Naja, aber am Ende, wenn wir ein bisschen, oder ich kann das auf mich beziehen. Ich habe das ja auch so ein bisschen das Wochenende auf dem Coachella verbracht und die ganze Aufgabe war, wo ist denn so die Popkultur gerade? Was ist die Zukunft? Wo geht es gerade hin? Weil am Ende, no doubt, eine Band, die vor 20 Jahren ihren größten Hit hatte und sagt, wir sind hier in der Zukunft, könnte
auch aufgetreten.
Ja. Ach, und haben da zum ersten Mal wieder gespielt. Man denkt sich, aber naja, wenn das jetzt das Highlight ist, dass quasi die Reunion aus der Vergangenheit und was auch immer, und auch, also da war so eine Billie Eilish Blockparty, die wirklich abgefahren und geil war.
Okay.
Und aber da hat die halt 2000er Hits gespielt, ne? Also so wo ist denn die Zukunft und wie ist es so und was auch immer, aber am Ende ist der gemeinsame Nenner, wenn so ein Typ wie ich sich fragt, wo die Zukunft ist, wenn so ein Typ wie ich mich fragt, wo geht denn die Fotografie hin, wo ist denn der Inhalt, dann ist eigentlich alles richtig, weil dann passieren Dinge neu und anders, wie ich sie nicht mehr verstehe.
Ja.
Und genau das ist ja das, was man will, dass Sachen anders gemacht werden, dass eine andere Bildsprache als, ich sage jetzt mal, die von uns in den nächsten 5 Jahren gegebenenfalls der hottest Shit ist.
Ja.
Und vielleicht auch eine andere Medienart. Aber also mich umtreibt es schon die ganze Zeit.
Also ich finde es ja auch gut, ich mag es auch ein bisschen gechallenged zu werden davon. Und mich ja so ein bisschen, weil ich stelle mir immer vor, wie es für Fotografen gewesen ist, eben vor 5, 6, 7, 8, 9 Jahren, so die schon seit wahrscheinlich 20, 30 Jahren in der Branche sind und jetzt halt überrannt werden von diesen ganzen, sag ich mal, Insta-Fotografen oder den jungen Fotografinnen.
Digitalen Fotografinnen,
die jetzt quasi alle irgendwie hochkommen, und nach den Alten schreit halt wahrscheinlich kreischt kein Hahn mehr, schreit kein Hahn mehr, weiß nicht, ob das ein Sprichwort ist, was man sagt, aber du weißt, wie es
meint. Irgendwas kreischt,
auf irgendwas jeden Fall. Kreischt, ja. Und so will man ja nicht sein. Wir wollen ja nicht, dass wir da nicht mehr mitkommen, aber ich glaube, dass wir dass wir unsere Charaktere dem schon ein bisschen entgegensprechen, dass wir da halt schon irgendwie Bock haben, Teil des Ganzen zu sein und uns auch challengen zu lassen. Also wenn jetzt in 5 Jahren die Fotografie in so eine Richtung geht, die mich gar nicht mehr turnt, dann weiß ich nicht, aber ich glaube, man liebt es, sich ja auch weiterzuentwickeln. Also ich habe schon Bock, da so ein bisschen auch nochmal zu sehen, wo ich in 5 Jahren und was ich für Fotos mache und wie ich da irgendwie drauf reagiere.
Ja, ich für meinen Fall kann ja schon sagen, dass ich kein Fotograf mehr bin.
Ja, genau, du machst ja keine Fotos mehr, aber ich.
Auch nicht mehr werde, weil ich eben schon auch viel zu viele ganz klare Beispiele habe, wie ich nie enden will.
Okay, ja, habe ich auch. Ja.
Gerade in der Fotografie und gerade in dem, also das sind genau die die überrannt worden sind von einer digitalen Entwicklung und die zum 100. Mal über die gleiche Geschichte von vor 33 Jahren reden. Und da muss ich ja schon auch für, also ich meine, ich habe einen Podcast. Ich rede die ganze Zeit und erzähle im Podcast jetzt, dass man nicht so viel reden soll.
Ja,
also,
ja, ich weiß schon, was du meinst.
Das ist schon auch recht schizophren, was ich da so mache. Insofern sollte ich mal die Fresse halten und das tue ich jetzt. Viel Erfolg morgen, ich drücke dir die Daumen. Hey, also erstmal, ich sag's, wie es ist.
Ja.
Am Vormittag musst du noch ein paar Fotos von mir machen.
Ja, ich weiß.
Aber Sport.
Könnte ein krasser Tag werden, aber.
Und dann gibt's hoffentlich ein schöneres Motiv am Abend.
Es gibt erst den Paul Ripke-Tag und dann gibt's vielleicht die A-Lister aus Hollywood. Aber ist ja alles eine Sache.
Du meinst mich?
Ja, klar. Also, ja. Was sonst?
Vielen Dank, dass du hier warst.
Hey, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
AWFNR, der Paul Ripke Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke. Und es helfen mir aber auch ein paar Leute dabei. Und zwar die liebe Hanna, die macht das Ganze redaktionell und bereitet es ein bisschen vor und hat 2, 3 Ideen, was wir sonst noch so machen könnten und wo die Reise hingeht. Vielen Dank, liebe Hanna. Und der liebe Simon. Simon schneidet es dann danach und betreut es technisch. Und wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr vielleicht auch mal eine Werbung buchen wollt. Die gibt's bei ProSieben. Und alles andere ist, wie es ist, jede Woche dienstags neu in deinem Podcast-Player.